Mo Sports, Fitness for Everybody. Eine neue Woche Fitness for Everybody. Mo Sports ist wieder am Start. Mein Name ist Mo Fürste und ich sitze hier heute mit Mishek Dahmer. Mishek, schön, dass du wieder am Start bist.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, wer es gehört hat, vor zwei Wochen, Mishek und ich haben uns in der Folge Breakfast Club Part 1 über das Frühstück unterhalten.
Darüber. Geiler Name übrigens.
Ja, wir sollten über die Folgennamen vorher sprechen. Wir haben uns über Frühstück unterhalten, uns darüber unterhalten, welche Rolle das Frühstück spielt. Wir haben viel darüber gesprochen, was man morgens zu sich nehmen sollte. Du hast den Kickstarter erklärt, also für alle, die das nicht gehört haben, vielleicht nochmal reinhören in den Part 1. Wir haben vor allen Dingen aber auch ein bisschen aus dem eigenen Leben geplaudert. Ich habe ein bisschen erzählt, wie es bei uns morgens abläuft und du hast da so deine Meinung zugesagt. Wir haben es aber nicht mehr geschafft, dann noch intensiv auch darüber zu sprechen, welche Rolle Frühstück eigentlich überhaupt spielt. Du hast bis auf die tatsächliche These und Aussage, die du gesagt hast, nämlich der Satz, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, der ist erstmal definitiv falsch. Wer nochmal wissen will, warum, der hört euch die Folge einfach noch einmal an. Vielleicht in Vorbereitung auf diese Folge, in der wir nämlich jetzt so ein bisschen das ausweiten wollen. Und zwar das Thema Frühstück sozusagen auch abrunden. Im Sinne von verschiedenen kleinen Fragen, die ich mit dir stellen möchte. Ich habe auch so ein paar Ideen und Überlegungen und auch eine eigene These, die mich grundsätzlich beschäftigt, die ich am Ende mit dir besprechen möchte. Die mehr so das ganze Große betrifft. Gut. Aber fangen wir vielleicht mal so an. Wir haben nun beim letzten Mal festgestellt, wenn dann morgens dann so ein Kickstarter oder du hast über den bekannten Smoothie oder Früchte-Cocktail sozusagen gesprochen, gesagt, ja gut, wenn man da noch ein Gemüse reinmacht, irgendwie ein bisschen vielleicht Spinat oder Avocado, ist schon wieder was anderes, als wenn man jetzt irgendwie einfach 6 Früchte presst und sich den Fruchtzucker sozusagen gibt. Also wir haben quasi über das Optimieren des Frühstücks gesprochen. Meine erste Frage einleitend heute an dich ist, mir fällt gerade ein, ich will noch was sagen, bevor ich eine Frage stelle. Nämlich, ich habe den Kickstarter gemacht in der letzten Woche. Wir sind ja hier ganz offen. Die letzte Aufnahme haben wir letzte Woche Montag gemacht. Heute ist Donnerstag und wir sind also nur ein paar Tage später. Ich habe den Kickstarter benutzt und muss sagen, ich kann jetzt fairerweise noch nicht sagen, ich fühle mich jetzt wahnsinnig viel besser oder ich merke das. Aber, und ich traue mich schon fast gar nicht drauf zu schieben, weil das wäre so simpel, aber meine Frau sagte gestern zu mir, sie würde nicht so ganz verstehen, warum ich auf einmal derjenige bin, der morgens aufsteht. Und sie, normalerweise die ist, die morgens mit den Kleinen aufsteht. Um 6 wird meine Tochter wach. Ja, die letzten 3 Tage war es ich und auch relativ entspannt, muss ich sagen. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich es jetzt darauf komplett schieben möchte.
Und wenn es nur der Placebo-Effekt ist,
genau.
Da passiert was.
Also es ist wirklich spannend. Ich habe das für alle, die es nicht gehört haben, ganz kurz. Ich habe das mit dem großen Glas Wasser, Zitrone und ein bisschen Salz, Apfelessig, muss ich gestehen, habe ich jetzt noch nicht dazu gekippt.
Kommt noch.
So habe ich gestartet und es ist kein Gamechanger, also zumindest, wie du sagst, vielleicht placebomäßig, ich weiß es nicht. Aber es gibt auf jeden Fall ein wohliges Gefühl und es ist tatsächlich auch gar nicht eklig. Also es funktioniert.
Nee, also ich meine, die besten Feedbacks habe ich nur zu Beginn bekommen, als ich den Kickstarter erklärt habe. Und manche Leute hören ja sehr selektiert nur zu und haben aus dem Viertel-Teelöffel Salz ein Teelöffel Salz gemacht.
Oh ja, lecker.
Und dann habe ich Feedback bekommen, wie kannst du die Plörre überhaupt runterkriegen? Das ist ja, als würde ich ins Tote Meer springen.
Ja.
Naja.
Man muss schon genau hinhören.
Zuhören, ja.
Nein, also jetzt, deswegen habe ich da nur gerade gestockt, das fiel mir noch ein. Jetzt sozusagen die Einstiegsfrage an dich, Mishek. Welche Rolle soll denn Frühstück überhaupt spielen in dem Gesamtkontext? Weil wir haben über Optimierungsmöglichkeiten gesprochen, aber du hast beim letzten Mal schon anklingen lassen, eigentlich siehst du das ganz anders.
Ja. Okay, welche Rolle spielt das Frühstück? Wir haben ja schon die Aussage letztendlich revidiert, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist und eine Notwendigkeit darstellt. Das heißt, in dem Kontext, was bleibt, ist nicht das Frühstück per se, sondern letztendlich Lebensmittel, Nahrung, Energie in irgendeiner Form, die wir zu uns nehmen. Und was wir nicht vergessen dürfen, vor allem im Sportkontext sehen wir sehr häufig Nahrungsaufnahme nur als Energieaufnahme.
Quasi Mittel zum Zweck.
Genau, das Auto mit dem leeren Tank, welches wieder aufgetankt werden muss. Dabei vergessen wir aber, dass wir einzigartig wundervoll sind und deutlich komplexer funktionieren als ein Auto Und Essen Information bedeutet. Auf ganz vielen Ebenen. Auf genetischer, hormoneller, zellulärer, physiologischer Ebene. Das heißt, Essen ist viel mehr als Kalorien, Eiweiß und Kohlenhydrate.
Speicher auffüllen.
Genau, es passiert viel mehr. Es sind auf jeglicher, in jeglicher Hinsicht Informationen für den Körper letztendlich, die wir bekommen. Ob wir tatsächlich zu diesen morgendlichen Stunden diese Informationsaufnahme schon brauchen, ich denke nicht, weil es ist ja nicht das einzige Zeitfenster, wo eben dieser Informationsaustausch stattfinden wird, sondern dann zum Mittag, als Snack, zum Abendessen. Von daher können wir darauf zurückgreifen, müssen aber nicht. Für mich ist erstmal wichtig für die Leute, dass sie sich selbst in zwei Gruppen sehen. Ich habe es schon letztes Mal erwähnt. Sofern du morgens keinen Hunger verspürst und nicht das Verlangen hast, gleich zu essen, dann tu es nicht. Du brauchst die Energie nicht. Wie gesagt, wir sind nicht der leere Autotank, der erstmal aufgefüllt werden muss. Mhm. Wir haben genügend Eigenspeicher und Reserven, mit denen wir fahren können und wunderbar funktionieren können. Sofern aber morgens tatsächlich schon ein Gefühl von Hunger sich breit macht und die Energieaufnahme erwünscht ist, also es ist wirklich eine bewusste Entscheidung ist, die du triffst, klar, dann greif zum Frühstück. Dann ist eben dann kommt die nächste Frage, was landet dann auf dem Teller? Und muss es denn eben nur der Smoothie sein, also die 6 Äpfel und 3 Bananen und 2 Mandarinen? Oder muss es eben der weiße Toast mit Nutella sein? Oder kann es eben etwas ausgewogeneres sein, wo wir eben auch gesunde Fette aufnehmen, wo wir Eiweiße mit aufnehmen und eben nicht nur schnell verfügbare Kohlenhydrate. Das hatten wir ja letztes Mal
schon. Genau, aber dann müssen wir das mal erklären. Du hast jetzt diese zwei Gruppen eingeteilt, aber wann... Mhm. Also wann esse ich denn dann jetzt am Tag? Was wäre denn jetzt das Optimale? Ist das egal und du sagst, es kommt drauf an eben? Entweder wenn du der Frühstücksmensch bist, dann isst du halt morgens und dann isst du wahrscheinlich nochmal irgendwie gegen 13 Uhr oder so. Und dann isst du nochmal abends und wenn du nicht frühstückst, isst du dann nur zweimal? Also lässt man das dann einfach weg und isst nur mittags und abends? Oder also das sind ja dann schon, weil wenn ich Frühstück weglasse und ich esse erst mittags, dann kriege ich ja nicht mehr 3 Mahlzeiten unter. Also ja. Wie ist da die Logik?
Also wir landen dann irgendwo schon bei einem weiteren Mythos, eben drei Mahlzeiten sind Pflicht. Oder auch im modernen Gedanken, irgendwann kam ja diese Auffassung, eher 5 kleine Mahlzeiten zu essen als 3 große. Mhm. Generell kann ich dir sagen, es gibt dort keine Regel. Es gibt kein Gesetz, es gibt keine Studie, es gibt keine einseitige Ausrichtung, die besagt, du musst 3 Mahlzeiten essen oder du musst 5 Mahlzeiten essen. Am Ende des Tages ist die Gesamtenergieaufnahme und letztendlich dein Gesamtvolumen an Lebensmitteln, an Nahrung, das du aufnimmst, entscheidend. Und ob das in 1, 2, 3 oder 5 Mahlzeiten stattfindet, für mich ist das Entscheidendste, welche, jetzt sind wir eben beim Thema Mahlzeitenfrequenz, also wie häufig esse ich.
Ja.
Für mich ist das Entscheidendste, was ist für dich als Individuum am besten umzusetzen, sodass du gesättigt bist, dass du zufrieden bist, dass du Portionsgrößen hast, die dich sättigen und glücklich machen, dass du Nahrungsmittel aufnimmst, die du auch gerne isst und dementsprechend deinen Körper mit den Nährstoffen versorgst, die er braucht.
Okay, aber wir wollen ja schon auch Empfehlungen geben. Also das heißt, das ist jetzt ja nicht so, dass jeder, der das hört, sagt, ja, da mache ich gerade was falsch. Also das, auch in der Selbstreflexion, sondern jeder sagt sich, ja gut, ich esse halt, wenn ich Hunger habe. So. Und das ist halt manchmal 3-mal und manchmal 6-mal, dann hole ich mir halt noch was. Wenn wir jetzt aber so ein bisschen Empfehlungen geben wollen,
gerne,
sagen wir dann, macht es so, dass ihr, macht eine 16-8-Diät oder also dieses Intermediate-Fasten, das kannst du ja auch nochmal, haben wir vor ein paar Monaten schon mal drüber gesprochen, oder isst Frühstück und isst 3-mal ganz klar, also was wären so unsere, oder besser gesagt, was wäre deine Empfehlung?
Ja, ich bin ganz bei dir. Also das Problem, das wir so ein bisschen haben, ist, dass wir 7 Milliarden Schneeflocken auf diesem Planeten sind und jedes einzigartig und funktioniert anders. Deswegen, so sehr ich mich auf der einen Seite schwer tue, pauschal Ratschläge zu geben, gibt es natürlich so ein paar Richtlinien, mit denen wir arbeiten können. Generell empfehle ich eher eine geringere Mahlzeitenfrequenz. Das heißt eher 2-3 Mahlzeiten am Tag als ständig essen, um dafür den Magen-Darm-Trakt letztendlich genügend Regenerationszeit zu geben, genügend Verdauungszeit. Das Problem ist, dass wenn wir dauernd essen und snacken und hier nochmal was reinschieben und da was reinschieben, erstens, unser Körper lernt nie wirklich ein Gefühl der Sättigung zu verspüren, was erstmal startet mit einer Dehnung der Magenwand, was letztendlich bestimmte Rezeptoren triggert.
Erklär es nochmal, was sorgt für die Dehnung der Magenwand?
Letztendlich die Nahrungsaufnahme. Du nimmst Nahrung auf, der Magen dehnt sich dadurch aus und die Rezeptoren in der Magen-Darmwand signalisieren letztendlich der Schaltzentrale, also deinem Gehirn, hey, hier unten wird's voll, wir sind voll und gut ist.
Das heißt, ich bin ja auch quasi, wenn ich so viel snacke und esse, bin ich eigentlich den ganzen Tag in einem Verdauungsmodus. Ne?
Genau, also du bist die ganze Zeit im Verdauungsmodus. Die ganze Zeit permanent muss dein Körper Verdauungsenzyme produzieren, Hormone ausschütten. Ständig passiert da was, aber das System wird nicht wirklich reguliert, so wie es sein soll, weil letztendlich das erste Signal, nämlich dieser Rezeptoren in der Magen-Darm-Wand, kommt gar nicht beim Gehirn an. Das heißt, du isst die ganze Zeit und nimmst zwar Nährstoffe auf, ohne tatsächlich deine Hungersättigungshormone, nämlich Leptin und Ghrelin, richtig zu triggern und zu steuern. Mhm. Deswegen da nochmal die Empfehlung meinerseits, eher 2-3 klare Mahlzeiten mit 4-5 Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten. Und ich würde auch zur Selbstkontrolle jegliches Snacken abstellen.
Zwischendurch abstellen.
Genau. Ich weiß, wie schwierig es ist. Vor allem, wenn man in meinem Büro arbeitet, an einem Tag hat jemand Geburtstag, am nächsten Tag bringt jemand ein paar Naschis mit, da liegt was, hier liegt was rum. Es ist eine Frage der, wie man letztendlich das Bewusstsein trainiert und schult und die Fähigkeit, Nein zu sagen.
Ja, jetzt, also ich bin ja so ein bisschen, ich sehe mich so ein bisschen als der Operative, du bist der Experte und ich bin so, ich höre das und denke mir so, ja, okay, wäre geil, aber es geht halt einfach auch nicht immer. Also dann, wie du sagst, dann hat halt jemand Geburtstag, dann habe ich auch Bock auf ein Stück Kuchen mal nachmittags. Ich glaube, es geht ja auch nicht grundsätzlich darum, dass wir jetzt sagen, ey Leute, esst zweimal am Tag und dazwischen esst ihr jetzt für die nächsten 65 Jahre eures Lebens, gibt es kein Snacken und gibt es auch kein...
Nein.
Sondern es geht ja darum, dass wir das Maß sozusagen... Was du vorgibst oder was du sagst, ist, wir wollen ein grundsätzliches Gerüst sozusagen hinstellen. Ja. Wenn man sich daran hält, dann kann man wirklich relevant was für seine Gesundheit tun. Und das heißt aber nicht, dass es auch mal einen Tag gibt oder auch von mir mal zwei in der Woche. Oder natürlich trinkt man auch am Freitagabend mal 3 Flaschen Wein oder 6 oder was weiß ich. Also das gehört ja alles dazu. Ne? Ja, auch mal mehr. Das gehört ja alles dazu. Also ich muss... Nämlich kann für mich sagen, ich mache das mit den 2 Mahlzeiten. Also ich frühstücke eigentlich fast gar nicht mehr, auch jetzt schon vor unserem letzten Podcast, seltenst zumindest. Es gibt Tage, da habe ich so ein Hungergefühl, dass ich tatsächlich mir dann auf dem Weg zum Kindergarten mit meiner Tochter beim Bäcker ein Brötchen hole, was ich dann meistens, nachdem ich sie abgesetzt habe, im Auto auf dem Weg zur Arbeit esse. Das habe ich manchmal, wenn ich wirklich so einen Hunger habe, dass ich sage, ich halte das jetzt bis 12.30 Uhr, 13 Uhr, wenn ich Mittag esse, nicht aus. Muss aber auch sagen, dass ich mich schon... auch alleine schon mental, also psychisch super viel wohler fühle, wenn ich es wirklich schaffe. Also allein das Erfolgserlebnis, das habe ich tatsächlich fast jeden Tag, das Erfolgserlebnis, wenn ich erst mittags um 12.30 Uhr dann Mittag esse. Mhm. Manchmal sogar bei mir beim Büro gegenüber ist ein Gym, bin ich manchmal noch vorher eine Dreiviertelstunde im Gym oder so. Und wenn ich dann was zu essen hole, dann denke ich immer, ach Mensch, klasse, hast du hier den Plan geschafft. Das ist ein super krasses Glücksgefühl. So. Also es macht was mit mir.
Ja, also im Endeffekt geht es wirklich immer um eine gesunde Balance. Das heißt, ich bin absolut gegen jegliche strikte Verbote.
So geht's nur und
genau.
Nichts anderes.
Da sind wir höchstens, wenn überhaupt, im absoluten Profisportbereich, wo die Jungs und Mädels mit ihrem Körper, mit ihrer Performance, mit ihrer Leistung ihren Unterhalt verdienen.
Wobei, weißt du, was witzig ist? Ich habe mir früher nie Gedanken darüber gemacht, weil was weiß ich, wie viele tausende Kalorien am Tag verbrannt habe bei den Trainingseinheiten. Ja, ja. Da habe ich mir nie Gedanken gemacht, ob ich jetzt frühstücke oder nicht. Da habe ich wirklich einfach gegessen und auf Nahrung zu mir genommen. Und wir haben sogar selber nach Trainingseinheiten, gerade auf Trainingslehrgang, wenn wir irgendwie in Südafrika waren und da so einen Monsterlehrgang hatten mit wirklich 3-4 Einheiten am Tag, da haben wir selber manchmal abends beim Essen gesessen nach dem Training und haben gesagt, ohne Scheiß, das hat mit Essen hier gerade nichts zu tun, das ist einfach nur Nahrungsaufnahme.
Ja, ja. Das hast du natürlich in sehr vielen Sportarten, wo du einen sehr hohen Energieumsatz hast. Und dann je nach Zielsetzung, auch mit welchem Zeitdruck wir arbeiten, müssen wir vielleicht den Gürtel etwas enger ziehen.
Schnallen.
Wir
können auch ziehen. Wie
aber abgesehen davon gibt es keine strikten Verbote bei mir. Also das ist ein absolutes No-Go. Und spätestens, wenn es mit sozialen Verpflichtungen einhergeht, Familie, Freunde, du sagst es, abends ausgehen, spätestens dann muss ich immer abwägen, was macht mich wirklich glücklicher. Mhm. Und wenn ich das eben mit einer gesunden Balance hinbekomme,
dann wunderbar. Zurück zu deiner Empfehlung. Also du sagst eher Frequenz 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag.
Zumindest eine klare Mahlzeitenstruktur, wo ich am Tisch sitze, wo ich mir die Zeit nehme fürs Essen, wo ich entspannt kaue, wo ich wirklich bewusst das Essen wahrnehme, ein Sättigungsgefühl verspüre und dann sage, okay, ich bin voll.
Vor allen Dingen vielleicht noch als Fun-Fact reingeschmissen, du kannst da bestimmt mehr zu sagen, aber bei uns damals, zu meiner aktiven Zeit, hieß es eben auch, dass die Verdauung irgendwie 60-70% der Energie des Körpers sozusagen braucht. Oder eine Menge Prozent, da du nicht nickst, gehe ich von aus, es ist weniger, aber das kannst du gleich sagen, auf jeden Fall eine Menge Energie braucht, was dir ja auch wieder unglaublich Ressourcen nimmt für den Rest deines Tages. Also ich, so der Klassiker, glaube ich, den jeder kennt, ist, dass wenn man im Büro ist und man kommt vom Mittagessen und man hat irgendwie, weiß ich nicht, einen großen Teller Nudeln gegessen oder was auch immer, das ist so ein Klassiker, boah, jetzt könnte ich mich aber erstmal eine Stunde hinlegen.
Ja, ja.
Ja, klar, weil der Verdauungsprozess unglaublich viel Energie kostet. Und das dementsprechend dann natürlich Energie nimmt, die man eigentlich für andere Aufgaben braucht. Ne?
Ja, also ich meine, jetzt bei der klassischen Pasta zum Mittag kommt eben noch die Nährstoffauswahl hinzu, nämlich ein großer Batzen an Kohlenhydraten, welcher dann eben die Blutzuckerwerte erhöht und letztendlich da die Müdigkeit, diese klassische Mittagsmüdigkeit noch kommt. Aber Fakt ist, dass wir da im Bereich des thermischen Effekts sind von Nahrungsmitteln. Mhm. Und je nachdem, was wir haben, nämlich Fette, Kohlenhydrate oder Eiweiße, haben wir einen unterschiedlichen thermischen Effekt. Das heißt, es ist letztendlich die Energie, die verbraucht werden muss, um die aufgenommenen Nährstoffe überhaupt richtig verwerten zu können. Und das geht eben hoch bis, Eiweiße haben den höchsten thermischen Effekt, 30-35%.
Okay. Das heißt also, ich in der, auch da ausgewogen ein bisschen drauf achten in der Mittagspause, damit man eben nicht die Energie sozusagen da schon verschleudert. Aber die Frage, die ich hatte, war ja mehr, oder die Aussage, die These war eher zu sagen, das ist eben auch einer der Gründe, warum man gerade als Berufstätiger nicht den ganzen Tag irgendwie durchgehend snacken und essen sollte, weil man dann eben die ganze Zeit diesen Energieverbrauch hat.
Und das, wenn wir denn schon Intermittent Fasting Zuhörer unter uns haben, ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten bestätigen werden, dass die kognitive Arbeitsleistung im gefasteten Zustand sehr, sehr gut ist, wenn nicht sogar viel besser als im genährten Zustand.
Mhm. Aber du hast eben so schon geschmunzelt, als ich gesagt habe, dass ich mir ab und zu morgens das Brötchen beim Bäcker auf dem Weg hole, was ich dann im Auto esse. Sag doch mal ein paar Sätze dazu.
Ja, also da habe ich tatsächlich ein Problem mit, weil das ist ja das klassische Bild. Das haben wir ja letztes Mal schon angesprochen. Morgens wird es stressig, wir haben kaum die Zeit, uns zu Hause was Anständiges vorzubereiten. Aber irgendwo habe ich ja noch im Hinterkopf, ich muss ja was frühstücken, weil es ja so wichtig ist. Oder ich habe ja auch tatsächlich einfach Hunger. Ich bin im gestressten Zustand, auf dem Weg ins Büro oder zur Arbeit allgemein, gehe ich schnell zum Bäcker, hole mir irgendwie das Brötchen oder das Croissant oder Franzbrötchen, wie auch immer. Und wir haben unterschiedliche Ebenen, wieso das definitiv nicht die beste oder überhaupt irgendeine gute Quelle darstellt. Abgesehen davon, dass das Brötchen oder eben noch schlimmer das Franzbrötchen, das Croissant, irgendein süßes Gebäck per se schon mal eine schlechte Quelle darstellt. Oder nicht die optimalste.
Klar, ne? Ja.
Wir haben sehr viel Weißmehl, wir haben sehr viel Zucker, wir haben sehr viel Fett, alles verarbeitet. Das heißt, wir haben wenig gute Nährstoffe, die der Körper zu dem Zeitpunkt tatsächlich.
Okay, das ist klar, aber das meinst du ja nicht so richtig, oder?
Nein, also was noch zusätzlich dann hinzukommt, ist einmal der gestresste Zustand, in dem wir sind. Da driften wir so ein bisschen ab ins Nervensystem, speziell ins autonome Nervensystem,
okay.
Wo wir unterscheiden zwischen dem sympathischen und dem parasympathischen Nervensystem. Das eine, das sympathische Nervensystem, ist unser Fight-or-Flight-Modus. Wie der Name schon impliziert, das ist der Zustand, den wir heutzutage eigentlich nur noch beim Training zum Beispiel verspüren wollen. Das ist der Zustand, den wir ja tausende von Jahren verspürt haben, wenn wir kämpfen mussten, wenn wir auf der Jagd waren, wenn wir vom Säbelzahntiger weggelaufen sind. Das Problem ist, dass wir heutzutage permanent in diesem chronisch gestressten Zustand sind, weil wir uns nicht mehr Gedanken machen und Stress machen über das, was tatsächlich passiert, nämlich der Säbelzahntiger, der mich verfolgt, sondern wir machen uns zu 95% Gedanken und Sorgen und Stress über Sachen, die niemals stattfinden. Unser Kopfkino, was wird mein Chef heute sagen, was wird er von mir wollen, dann muss ich nach Hause, dann muss ich ja noch das erledigen und was ist, wenn das passiert und dann schreit mich der Chef ja tatsächlich an und dann verpasse ich meinen Bus und ne, das alles führt letztendlich dazu, dass wir in diesem chronisch gestressten Zustand sind, in dem wir nicht wirklich adäquat verdauen. Das heißt, der Körper stellt nicht die entsprechenden Verdauungsenzyme zur Verfügung. Auf hormoneller Ebene arbeiten wir nicht akkurat. Denn dafür müssten wir im parasympathischen Zustand sein. Auch bekannt als Rest and Digest. Mhm. Also wie der Name schon impliziert, eine der Hauptfunktionen des parasympathischen Nervensystems ist, die Verdauung zu stimulieren.
Okay, Moment, um das nochmal kurz zu kategorisieren. Das heißt, grundsätzlich Essen ist in jeglicher Form, wenn es hektisch ist, erstmal ein Problem. Fast egal, was du dann isst, ist ein Problem, weil der Körper gar nicht in der Form verdauen kann, die Verdauung ansetzen kann, wie er es im entspannten und relaxten Zustand kann.
Und es kommt sogar noch schlimmer, weil es ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. Einmal, wir sind in diesem chronisch gestressten Zustand. Und Stress per se ist ja nicht das Problem, den gab es immer. Nur wie wir heutzutage damit umgehen. Ne? Das Problem ist, dass wir, wie schon jetzt gesagt, nicht im optimalen Zustand sind, um die Verdauung tatsächlich anzuregen. Das zweite Problem ist, dass unser Körper Glückshormone wie Serotonin zum Beispiel verwendet in diesem Zustand, um diesen sympathischen aktiven Fight-or-Flight-Modus irgendwie zu kompensieren. Das heißt, im Endeffekt ist das Verlangen des Körpers nach Serotonin-produzierenden Lebensmitteln, nämlich das Croissant, das Gebäck, die Zucker-Fettbomben, umso größer. Und damit haben wir einfach ein riesiges Problem, weil abgesehen davon, dass genau besagtes Croissant nicht die beste Option ist, ist es aber genau das, was unser Körper in dem Moment eigentlich möchte.
Mhm. Okay, also Ich versuche mich immer so zu versetzen, wieder in den normalen Tagesablauf. So von vielen Menschen, von mir häufig, nicht immer, aber häufig. Und man hat ja nun gerade im Beruf, und wie du sagst, ich weiß nicht, wenn ich im Angestelltenverhältnis bin oder ich bin Beamter oder ich bin selbstständig, ich habe ja schon tatsächlich ein relativ hohes Stresslevel über dem Tag. Also nicht immer, aber durchaus häufig, wie du eben sagst. Mal ist es, weil ich meinem Vorgesetzten gegenüber irgendwie was richtig machen möchte oder weil ich im Team gerade eine schwierige Aufgabe habe oder als Selbstständiger der Druck, der da entstehen kann an allen möglichen Ecken und Enden. Als Lehrer, der irgendwie den ganzen Tag mit Kids zu tun hat und das ist mit Sicherheit auch nicht völlig unanstrengend und unstressig. Das heißt, was raten wir jetzt in der Form, wann sollen die essen? Also sollen die jetzt gar nicht mehr essen, weil es irgendwie immer stressig ist? Oder sollen man sagen, pass auf, wichtig ist, dass ihr halt von der Routine her mittags irgendwann für euren Körper und für euch sagt, so, jetzt ist Mittagspause und jetzt mache ich auch mein Handy aus oder zumindest lese ich keine Mails mehr und lasse mich jetzt auch nicht noch von der WhatsApp vom Kollegen überraschen, sondern jetzt setze ich mich hin und jetzt habe ich mir entweder was mitgebracht oder ich bin im Restaurant um die Ecke oder was weiß ich und jetzt wird Mittag gegessen. Und das gleiche abends, ist es dann, sind das sozusagen die Top-Empfehlungen, oder also die ich jetzt aus deiner Rede sozusagen gefiltert habe, oder wie machen wir das?
Das wäre tatsächlich der optimale Zustand. Wenn wir es hinbekommen, zu sagen, jetzt ist Essenszeit. Jetzt konzentriere ich mich auf das Essen. Mhm. Weil der dritte und letzte Punkt, weswegen ich
Kein Fan vom To-Go
bin. Genau, kein Fan vom To-Go bin, ist unsere Beziehung zum Essen. Mhm. Also vor allem im Sportkontext.
Moment, Beziehung zum Essen, das klingt sehr spirituell jetzt.
Ist es auch irgendwo, aber Fakt ist, vor allem im Sportbereich sehen wir wieder Essen immer als nur die Energieaufnahme und zählen die Kalorien und Eiweiße und Kohlenhydrate, Fette. Dabei ist Essen für mich als leidenschaftlicher Foodie in allererster Linie Genuss.
Foodie
oder Food Lover. Eigentlich müsste ich noch das Hashtag jetzt setzen.
Ja, Hashtag Foodie.
Genau. Essen ist Genuss. Und Essen ist auch überlebensnotwendig. Mhm. Das Problem ist, dass wir einfach ein sehr distanziertes Verhältnis zu unserem Körper und auch zum Essen haben und uns gar nicht die Chance geben, mit diesem schnellen To-Go-Brötchen tatsächlich das Essen wahrzunehmen. Wie es schmeckt, wie es auf den Körper wirkt. Du hast es schon in einem anderen Kontext erwähnt, Mittel zum Zweck. Mhm. Schnell was reinschieben. Dabei kann Essen so viel mehr sein. Wie gesagt, es ist auf so vielen Ebenen Information für den Körper.
Aber ist das auch tatsächlich gesundheitlich, also ökotrophologisch sinnvoll, das so zu machen? Oder ist dem Körper, du hast es eigentlich die Antwort eben schon gegeben, das ist eine rhetorische Frage, und trotzdem stelle ich sie zu Ende. Ist es dem Körper, dem ist es eben nicht egal, wann das Essen reinkommt?
Genau, sondern das Timing ist entscheidend, in welchem Zustand wir es essen. Weil daraufhin eben sowohl die hormonelle, die zelluläre, die physiologische Ebene ja eine ganz andere ist. Das heißt, wie verdaut unser Körper? Welche Hormone stellt er zur Verfügung? Wie verwertet er letztendlich die Nahrungsmittel, die wir aufnehmen? Wie arbeitet unser Stoffwechsel? Wie wird dadurch unser Gehirn, unsere Glückshormonausschüttung getriggert? All das lernen wir ja nie kennen.
Okay, Zwischenfazit. Wenige Mahlzeiten am Tag, 2 bis 3 ist unsere Empfehlung, wobei du auch sagst, es gibt jetzt keine 100%-Regel, aber das wäre so eine starke Empfehlung.
Ja.
Das Zweite, das hast du nur am Rande bis jetzt angesprochen, aber schon auch gerne mit 4-5 Stunden Pause zwischen den 2 Mahlzeiten, heißt aber auch im Umkehrschluss nochmal irgendwie 12 Stunden Pause oder 16 Stunden Pause zwischen der letzten und der nächsten, ersten Mahlzeit am nächsten Tag.
Um da die Empfehlung nur einmal festzuhalten, also als Ratschlag, ich würde jedem, ob Mann oder Frau, weil da gibt es aufgrund der Geschlechterunterschiede den größten Unterschied letztendlich in der Ausführung, ich würde aber jedem ein Minimum-Fastenfenster von 12 Stunden empfehlen.
Also das 8 beinhaltet 8, die 8 Uhr abends, genau, 20
das
Uhr
beinhaltet
8 Uhr morgens.
Die Schlafphase natürlich. Mhm. Aber das ist ein minimales Zeitfenster, was ich wirklich empfehlen würde, damit der Körper insgesamt regenerieren kann. Das nicht ständig Signale von außen kommen.
Wenn das Minimum ist, was wäre sozusagen Mittel, also besser?
Also bei Frauen würde ich tatsächlich irgendwo bei 12-14 Stunden ansetzen. Mhm. Und damit habe ich auch im Coaching mit meinen weiblichen Kunden am meisten Erfolg.
Okay.
Und beim Mann 16 bis 18 Stunden.
16 bis 18?
Ja.
Uiuiui, da habe ich auch noch zu tun.
Ja, das klingt erstmal sehr extrem und das ist etwas, wo wir uns hinarbeiten wollen oder eher noch gesagt können. Mhm. Denn das Fasten als solches ist nicht obligatorisch. Wir haben ja heutzutage, ist das Fasten, ich würde mal behaupten, in aller Munde und dann immer im Kontext des Fettverlustes und die Fettburning-Methode. Das ist es nicht. Ich mache das Fasten nicht, weil ich Körperfett verlieren möchte, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Denn nochmal, am Ende des Tages ist die Gesamtenergieaufnahme entscheidend. Mhm. Und wenn ich in meinem, ich faste 18 Stunden, dementsprechend habe ich noch 6 Stunden zum Essen.
Also so 13 bis 19 Uhr?
Zum Beispiel.
Das heißt, du isst dann wirklich um 13 Uhr, isst du Mittag oder um 12?
Ich
oder?
Esse sehr, sehr früh meine letzte Mahlzeit. Also wir gehen jetzt von einem planmäßigen Tag aus, ich habe keine sozialen Arrangements am Abend.
Ja.
Dann esse ich meine letzte Mahlzeit in der Regel um 18 Uhr. Ich sehe, dass ich...
Okay, um
mindestens,
12, also deine erste.
Ja. Naja, ja, irgendwo um 12 rum, genau.
Ja.
Doch, doch.
Okay.
Also ich bin irgendwo ich lande bei 18 Stunden in der Regel. Und jetzt kommt es noch, einmal die Woche mache ich ein 24-Stunden-Fasten, was aber tatsächlich eher auf ein 30- bis 36-Stunden-Fasten
einmal die Woche
ausläuft.
Okay.
Ja.
Okay,
wie gesagt, ohne da jetzt zu sehr, glaube ich, abzutreffen, weil da müssten wir das gesamte Thema Fasten nochmal aufgreifen. Aber wenn wir das irgendwo im Kontext des Frühstücks sehen, dann würde ich jedem 12 Stunden empfehlen.
Okay.
Als Minimum.
Und weil du eben gesagt hast, du machst es nicht, um Körperfett abzunehmen, was nebenbei trotzdem passiert, wenn man das in der Form macht, ne? Weil du eine andere...
Also kann es, muss es aber
wollte ich gerade sagen, vorausgesetzt, du noch ein paar andere Sachen passen dazu. Aber wenn du sagst, du machst es vor allen Dingen aus gesundheitlichen Gründen, dann gib doch nochmal bitte einen Überblick, weil das würde mich zumindest einfach sehr interessieren. Was macht denn das jetzt gesundheitlich konkret? Weil das führt auch ein bisschen zu der Frage, die ich am Anfang angekündigt habe, die ich noch stellen möchte. Was konkret sind denn die gesundheitlichen, also was wird gesünder bei mir? Mhm. Welche Organe oder welcher Körperteil?
Also letztendlich können wir das Ganze runterbrechen auf einen entscheidenden Aspekt, der bezeichnet wird als Autophagie. Und die Autophagie ist im Endeffekt nichts anderes als der Recyclingprozess des Körpers. Wir sind ja leider keine 100% Effizienzmaschine, die wirklich alles komplett verwerten kann, was wir aufnehmen. Und da denk jetzt nicht nur an die Nahrung, sondern an Umweltgase, also alles, was in der Luft rumschwirrt. Alles, was wir letztendlich über Nahrungsaufnahme, über die Haut, über optische Reize, alles, was wir aufnehmen, jegliche Art von Information. Das heißt, es kommt im Körper zu sogenanntem organischem Ballast. Stoffe, die wir nicht verwerten können. Dadurch aber, dass ständig jetzt von außen das System getriggert wird, ständig Signale reinkommen, also ständig gegessen wird zum Beispiel, kann unser Körper diesen Prozess der Autophagie nie wirklich in Gang setzen, weil er erstmal das irgendwie umsetzen und verwerten muss, was da wieder von außen reinkommt. Das heißt, um diesen Prozess des Recyclings in Gang zu setzen, brauchen wir nach aktueller Studienlage tatsächlich irgendwo ein Zeitfenster von 14 bis 16 Stunden. Deswegen ist das so die Minimumzeit und das ist auch die Grundlage, weswegen ein Modell wie das 16-8 so populär ist, weil es eben auf dieser Studiengrundlage basiert.
Okay.
Deswegen ist es nicht 15-9, sondern eben 16-8.
Okay. Genau. Eine ergänzende Frage. Wir haben jetzt viel über Frühstück und über das Essen gesprochen. Welche Rolle spielt eigentlich Trinken in dem Kontext?
Naja, eine sehr, sehr große, und deswegen ist eben der Kickstarter absolut das allererste, was wir morgens aufnehmen sollten, also den Wasserhaushalt optimieren. Von daher eine sehr große, und das sollte sich auch dann im Tagesverlauf weiter so
durchziehen. Ja, früher gab es immer so diese Faustregel irgendwie im Büro, haben alle einem erzählt, ja, man soll 2,5 oder 3 oder 4 Liter am Tag trinken. Also ist ja mit Sicherheit nicht falsch, viel zu trinken, wobei die Anzahl wahrscheinlich nicht so pauschal zu sagen ist. Aber
nein, also das ist sehr, sehr schwierig, vor allem bei dieser Aussage, denn wenn du jetzt bedenkst, soll dann eine 50-Kilo-Dame genauso viel trinken wie ein 100-Kilo-Kerl, genau. Das passt nicht. Ich arbeite mit 35 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Okay. Das ist meine Empfehlung, die ich
35 bis 40, also jemand wiegt 80 Kilo, 80 mal 40, das muss ich schnell überschlagen, das
irgendwo
sind 3,2 Liter.
Ja.
Okay, das ist eine Menge, das heißt, ich wiege...
Es ist deutlich 90. mehr als die meisten höchstwahrscheinlich.
Also fast 4 Liter muss ich trinken. Oh. Da komme ich nicht ganz hin, glaube ich. Also wenn Kaffee dazu zählt, komme ich hin.
Ja, also es ist natürlich eine Frage, was man jetzt dazu zählt. Und da Wasser Hauptflüssigkeitsquelle sein sollte, gibt es gar nicht so viel mehr, was wir da noch mit reinzählen könnten.
Ich glaube, dass viele Leute sich dann aber trotzdem den halben Liter Cola, den es nachmittags im Büro gibt, kann man wahrscheinlich nicht so wirklich dazu zählen. Ne?
Ja, also wir haben auch da natürlich... Genau, das darf man nicht vergessen. Natürlich ist es eine schlechte Wahl.
Ja.
Denn wir nehmen mit dem halben Liter Cola nehmen wir 50 Gramm Zucker auf. Mhm. Und wenn wir bedenken, dass das so irgendwo die Obergrenze ist für die Tagesaufnahme, haben wir schon ein Problem. Ja. Aber klar, ich meine, wenn ich den Zucker in der Menge dann auch verwerten kann, ja, warum, also ich will die Cola als solche gar nicht verteufeln. Ne?
Da wollten wir auch gar nicht drauf. Das kriegst du auch bei mir nicht hin, ich bin da richtig. Aber gut, mit der Kickstarter hilft tatsächlich, also wir haben jetzt 10 Uhr für alle da draußen. Ich habe jetzt hier gerade festgestellt, ich habe einen halben Liter Wasser, seit wir sprechen, getrunken, plus dem Kickstarter. Also ich bin fast beim Liter heute.
Siehst du. Ja, ich meine, das sind natürlich noch jetzt, wenn wir in die Wintermonate gehen und man eben nicht ganz so viel über die Körpertemperaturerhöhung wieder aufnehmen muss, wird es nicht einfacher. Mhm. Und definitiv kann man ungesüßten Tee mit reinnehmen zum Beispiel, der wahrscheinlich in den Herbst-, Wintermonaten häufiger getrunken wird.
Ab und zu mal, ne? Ja.
Ja, ja, aber das ist tatsächlich irgendwo eine Menge, mit der wir arbeiten. Und die meisten Personen werden eine große Verbesserung der Aktivitätslevel, der Energielevel verspüren. Und im besten Fall auch, wenn denn mit dem Gewicht irgendwo gekämpft wird, Eine verbesserte Aufnahme, eine kontrolliertere Aufnahme der Energiemengen und der Lebensmittel.
Und dadurch auch einfach ein energetischeres Gefühl so über den ganzen Tag.
Ne? Genau.
Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu meiner angekündigten Frage. Und zwar, und das ist so ein bisschen provokativ quasi, die Frage geht nämlich in die Richtung, was soll das Ganze eigentlich? Also, provokativ gesagt, was soll eigentlich der ganze Quatsch?
Also den ganzen Podcast oder nur aufs
Frühstück? Ja, was soll das Gespräch hier? Nein, 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 was soll das, was macht es eigentlich im Gesamtkonstrukt? Und das ist echt ein bisschen philosophisch, aber ich habe mir diese Frage häufig gestellt, weil man macht sich ja nun bei ganz vielen Themen immer so einen Kopf. Und das ist ja nicht nur Ernährung, bei allen anderen, vielen anderen Themen im Detail auch. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, was macht das im Gesamtkonstrukt für mich am Ende des Tages aus? Also kostet mich das ganze Thema am Ende mehr Energien oder werde ich deswegen 6 Jahre älter, blöd gefragt? Mhm. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr, sehr platt, die Frage. Und die ist mit Sicherheit nicht mit so zu beantworten. Ich will nur darauf hinaus, ist es die Mühe wert, mich so intensiv in meinem Lebensalltag mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen, über die wir jetzt gerade sprechen, die mich ja auch wieder ein bisschen Energie kosten, das alles so anzugehen. Mhm. Ist es das wert, weil ich dadurch eben einen ganz anderen, veränderten Alltag sehen werde oder mich anders verhalte im Alltag, vitaler bin? Also ist es das alles wert? Das ist meine Frage. Ist es wert, sich so intensiv mit solchen Themen zu beschäftigen? Kannst du da so ein bisschen aus deinen Erfahrungen auch schildern oder von vielleicht gibt es sogar so ein, zwei Extremfälle oder ich weiß es nicht. Weil ich glaube, wenn man das so hört, das Schlimmste und Schwierigste für einen Menschen ist ja, sich selber zu hinterfragen, seine eigenen Routinen zu durchbrechen, aus der Komfortzone rauszukommen und zu sagen, so, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen was anders, weil das könnte mir auch helfen. Und ich habe, sorry, ist jetzt ein kleiner Monolog, aber ich habe auch noch ein Gegenbeispiel. Ich kenne auch Leute, die springen auf jeden Trend auf, der irgendwie am Horizont erscheint. Also dann ist es mal morgens Yoga machen und mal ist es 16:8 Intermediate Fasten, mal ist es eine Woche komplett Fasten, mal ist es ein Monat kein Alkohol und dann ist es, weißt du, also wo ich auch mal das Gefühl habe, I don't know, was ist es jetzt? Ist es, bringt dich das jetzt alles gerade wirklich weiter? Also wenn ich mir den Stress machen würde, den du dir machst mit diesen ganzen Sachen, die du da so alle versuchst, puh, das wäre, fände ich, also allein das würde mich schon so sehr stressen, dass ich wahrscheinlich gar nicht mehr essen könnte. Jetzt habe ich lange ausgeholt. Ich will das Ganze einfach gerne in so einen Gesamtkontext setzen.
Ja, das ist auch, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, meine Antwort wird nicht weniger philosophisch sein als die Frage. Ich glaube, zunächst einmal hängt das alles sehr stark mit der eigenen Prio-Liste ab. Deiner Lebensprioritätenliste und was ist für dich letztendlich am entscheidendsten. Und wenn deine momentane, weil das kann sich auch jederzeit ändern, auf deiner Prioritätenliste ganz oben deine Karriere steht und ein gutes Jahresgehalt verdient, dann wird dich wahrscheinlich all das, was wir hier versuchen zu vermitteln, so sehr stressen und so sehr nerven und so sehr davon abhalten, Kohle zu verdienen, dass es das bestimmt nicht wert ist. Ich kann ja nur aus eigener Erfahrung sagen, und das beinhaltet wirklich meine persönlichen Erfahrungen, meine Erfahrung mittlerweile aus 10 Jahren Coaching und die Erfahrung meiner besseren Hälfte, die quasi den weiblichen Counterpart zu mir darstellt, dass sofern deine eigene Gesundheit dir sehr wichtig ist und dementsprechend auf deiner Prioritätenliste sehr weit oben steht. Und das nicht nur auf jetzt gemünzt, vor allem im modernen Sinne, hoffentlich kann ich morgen einen geilen Sixpack bei Instagram zeigen, sondern ich möchte jetzt fit sein, in 10 Jahren und in 15 Jahren möchte ich mit meinen Enkelkindern wandern gehen und in 30 Jahren möchte ich immer noch fit sein und meinen eigenen Garten anbauen, dann ist es das definitiv wert. Wird es schwierig sein? Jein, das kann es, muss es aber nicht. Natürlich ist jeder Schritt aus der Komfortzone heraus erstmal schwierig und kacke, auf gut Deutsch.
Klar, ja,
und es nervt, weil wir müssen etwas Neues etablieren, beziehungsweise müssen wir ja erstmal aus unseren häufig über Jahre aufgebauten Ritualen und Tagesroutinen irgendwie rauskommen und diese durchbrechen. Sofern wir aber bereit dazu sind, und ich muss ja sagen, bei mir war es reine Neugier. Mhm. Ich wollte unbedingt wissen, wo kann ich auf verschiedenen Ebenen, eben was meine Gesundheit angeht, mein Fitnesslevel, meine Kraftwerte, wo kann ich meinen Körper hinbringen? Mhm. Und ich glaube, der gesamte Podcast und alles, was wir versuchen hier aufzubauen, richtet sich vor allem an Leute, die Lust, Neugier und Motivation haben, auch neue Sachen auszuprobieren. Was ich im Kundenkreis am häufigsten gesehen habe und weswegen ich nochmal nur bestätigen kann, dass es das absolut wert ist, wir geben uns zu schnell, zu einfach mit einem suboptimalen Zustand zufrieden. Mhm. Es ist völlig selbstverständlich, dass wir unausgeschlafen sind, dass wir häufig irgendwie Magenprobleme haben, dass unsere Verdauung nicht gut läuft, dass wir nur 2-3 Mal die Woche auf Toilette gehen und nicht, wie es sein sollte, mindestens einmal am Tag. Das nur so als Hint für alle da draußen, die sich fragen, was macht denn eine gute Verdauung aus? Wir akzeptieren diesen Zustand sehr schnell, vor allem, weil in unserem Umkreis ganz viele auch mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Und ich kann nur sagen, das ist nicht der optimale Zustand. Mhm. Und das ist nicht selbstverständlich. Und sobald erste kleine Schritte, und es müssen ja wirklich nicht große Schritte sein, es ist eben das Wasser am Morgen, es ist vielleicht die bewusste Wahrnehmung des Essens. Ich intensiviere das Ganze, indem ich vor jedem größeren Essen 2 Minuten ins Box-Breathing gehe. Mhm. Wir werden dazu einen Link einschalten. Ja. Letztendlich eine ganz simple Atemtechnik, die es mir ermöglicht, in diesen Rest and Digest, in diesen parasympathischen Zustand zu kommen.
Okay, direkt vom Essen.
Direkt vom Essen, 2 Minuten atmen. Mehr will ich gar nicht. Und das ist da, wo ich mit meinen Kunden einsteige. Trink ein Glas Wasser, lerne zu atmen, beweg dich im Alltag. Mhm. Also es sind kleine Schritte, die aber wirklich schon einen Effekt mit sich bringen und dementsprechend im besten Fall so ein Schneeballprinzip hervorrufen.
Und die dich vor allen Dingen, und das finde ich auch so wie du ausführst, das fast das Spannendste oder eine der spannendsten Sachen, die dich einfach auch gar nicht so viel Arbeit kosten, wenn du dich damit einmal beschäftigt hast.
Ne? Es ist eher der Schritt aus der Komfortzone heraus, der erstmal Arbeit kostet. Die Sachen als solche, wir haben das ja letztes Mal auch gehabt, ob ich jetzt im Supermarkt den Fruchtjoghurt greife oder den eiweißreichen Skyr, das kostet mich ja nicht mehr Energie. Oder mehr Kraft oder mehr Stress.
Das ist einfach nur Bewusstsein.
Genau, aber es ist die bewusste Wahrnehmung. Und die Frage ist, ist es das wert? Definitiv. Weil so viel Energie kostet das nicht. Und die Benefits auf der anderen Seite sind enorm. Und mit der Zeit kumulieren sich diese Sachen. Das heißt, wenn ich jetzt mit Kunden spreche und die sehen, was ich alles mache, sind die total irritiert und sind selber gleich gestresst, weil ich es mache. Aber Fakt ist, ich mache das nicht seit gestern und habe mit einem Schlag versucht, alles umzusetzen, sondern das ist ein Prozess von 10 Jahren, der jetzt dazu geführt hat, dass ich eine gewisse Morgenroutine habe, die mich null stresst, sondern mich perfekt in den Tag reinbringt. Mhm. Es ist genau dasselbe Spektakel wie mit dem Yoga-Trainer, der ohne Probleme einen Spagat macht und jeder Teilnehmer sich fragt, verdammt, wieso kann er das? Naja, frag den mal, wie viele Stunden er Yoga praktiziert hat, um dorthin zu kommen.
Ja.
Und es braucht Zeit. Von daher, sofern auf deiner Prioritätenliste deine eigene Gesundheit und damit auch dein Umfeld und dein soziales Umfeld ganz weit oben steht, dann ist es definitiv wert, kleine Baby-Steps zu machen, die dann zu einem großen Bild führen.
Also ich würde sagen, es war ein hervorragender Schlusssatz, denn wir sind schon wieder fast bei der Dreiviertelstunde.
Es geht immer so schnell, ne?
Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ich finde es aber super, weil es fasst dieses ganze Thema Frühstück im Zusammenhang mit Fasten sehr gut zusammen. Es setzt das Ganze nochmal in Bild. Wir haben also gelernt, es gibt einige To-Dos, die man easy oder einige Aufgaben, die man wirklich leicht verändern kann, um für ein besseres Gesamtbild zu sorgen, um sich vitaler, um sich wohler zu fühlen, um mehr Energie zu haben, um vor allen Dingen aber auch also ein bisschen alte Komfortzonenprozesse zu verlassen. Das Intermediate-Fasten ist super spannend, das packen wir auch echt nochmal in die Shownotes.
Unbedingt.
Wie du gesagt hast, werden wir noch 1-2 Links mit reinpacken. Schaut euch das mal an, wenn es euch interessiert. Ansonsten haut uns gerne an, wenn ihr Fragen dazu habt. Bei Mishek könnt ihr euch auch jederzeit melden, findet ihr auf Instagram oder wir können auch nochmal eine Mail in die Shownotes packen. So oder so wünschen wir euch eine vitale und gute Woche. Kommt gut in den Tag, habt eine schöne Zeit. Bis bald, liebe Grüße.
Bis zum nächsten Mal.